ACI 4, Klasse 9. Nö, Klasse 10.
10.
Klasse 10.
Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente. Sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Jeder Guru Ratna Mandala Kamira Tayami. Ich nehme Zuflucht zu Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, die sich leuchtet gerade. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, das Schwierige zu alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich nehme Zuflucht zu Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, die sich leuchtet gerade. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Studieren und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich nehme Zuflucht zu Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, die sich leuchten lange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, das Studieren und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Herzlich willkommen zur Klasse 10. Ich habe gestern Abend in meiner Familie zu Hause am Esstisch eine ganz spannende Diskussion gehabt zum Thema Verschwörungstheorie. Und habe ich gleich ein Review, eine Repetition dieser Klasse gemacht, was sich darauf wunderbar anwenden lässt. Weil wenn ich auf Facebook einen Beitrag lese über Chemtrails und ich mich frage, gibt es Chemtrails, ja, dann kann ich wunderbar das anwenden, was wir hier gelernt haben. Ich kann mir nämlich überlegen, was ist eine ZEMA, was ist eine Valid Perception, was ist eine gute Wahrnehmung. Ja, wie ihr euch erinnert, gibt es dafür drei Möglichkeiten. Das erste ist, ich habe eine direkte, unmittelbare Wahrnehmung der Situation, die ich beschreibe. Also ich sehe einen Piloten, wie er ein Sprühflugzeug besteigt. Ich bin Teil einer Wartungscrew, die Chemie-Tanklaster an die Flugzeuge fährt und die betankt und stecke selber meinen Rüssel in diesen Flugzeugtank, um das zu sehen. Also ich erfahre das, was unter diesem Stichwort Chemtrails behauptet wird, erfahre ich unmittelbar.
Kann mich jemand ins Boot holen, was ein Chemtrail ist? Ich lese keine Facebook und keine Zeitung und gucke kein Fernsehen.
Ja, ein Chemtrail ist eine Verschwörungstheorie im Internet, die besagt, dass Flugzeuge, die über uns hinwegfliegen, keine Kondensstreifen aussenden, sondern dass diese Kondensstreifen in Wirklichkeit Chemiespuren sind, in denen je nach Unterart dieser Chemtrail-Theorie unterschiedliche Substanzen versprüht werden, die das Klima beeinflussen, dein Bewusstsein beeinflussen, deine okay. Ernährung beeinflussen, etc.
Okay, danke.
Das ist mal subsumiert, die Chemtrail-Theorie.
Danke.
Also die erste Möglichkeit eines ZEMAs ist, ich bin selbst Teil einer Operation und kann das unmittelbar durch eine wirklich handhabbare und für mich direkt wahrnehmbare Aktion erfahren. Die zweite Möglichkeit, die ich hätte für eine ZEMA, ist unsere berühmte deduktive Ableitung. Ja, also in Teachings ist das der Fall. Ich sehe, wie eine Kugel über die Tischkante rollt. Danach sehe ich es nicht mehr, weil sie aus meinem Sichtbereich verschwindet. Dann höre ich aber Millisekunden später ein Klonk. Ja, und dann kann ich daraus deduktiv schließen, diese Kugel muss auf den Boden gefallen sein. Ja, das könnte ich natürlich auch bei der Chemtrail-Theorie haben. Ich könnte beispielsweise befreundet sein mit einem Leiter einer Kette von Messstationen, ja, die immer dann, wenn ein Flugzeug über sich hinweg fliegt, einige Minuten später eine sehr hohe Arsen- oder Aluminium- oder sonstige Belastung messen. Ja, und wenn ich das häufig genug mache und ich beliebig viele Iterationen davon mache und ich jedes Mal nachweisen kann, hoppla, jetzt steigt meine Messwertkonzentration, dann hätte ich eine deduktive Ableitung. Oder Punkt 3, ich habe einen, und in den Teachings heißt es ein Buddha, ja, also jemand, der Takpa Zemma heißt, also eine immer in jedem Fall gültige Wahrnehmung, der nie lügt, der immer die Wahrheit sagt, der mir erklärt, dass es diese Chemtrails gibt und wie sie funktionieren. Das kann ein sehr guter Freund sein, der Pilot ist, mich seit 30 Jahren kennt, mich nie belogen hat und mir alle Hintergründe dieser Chemieversprühung erklärt. Das kann ein seriöser Wissenschaftler sein, der den Nobelpreis erhalten hat für seine Forschungen zu diesem Thema. Und das kann eine Person sein, die diesem theoretischen Idealbild des nie lügenden Buddha sehr nahe kommt und dem ich genügend Vertrauen entgegenbringen kann aufgrund der Reputationsverbindung, die ich aufgebaut habe, dass mir das plausibel erscheint. Das sind die drei Möglichkeiten, unter denen ich zu dem gültigen Schluss kommen dürfte, es gibt Chemtrails oder es gibt tausend andere Verschwörungstheorien. Wenn ich auf Facebook oder sonstigen sozialen Medien Mitteilungen verbreite, weiterleite, like oder in irgendeiner Form verbreite, die ich nicht überprüfen konnte in Form eines Zemmas, hatte ich zu diesem Zeitpunkt keine Valid Perception, hatte ich keine Zemma und mache mich des Karmas der Lüge schuldig. Ja. Ich bin in den letzten Jahren dazu übergegangen, alle Zitate, die ich so gedankenlos bis dahin weitergeteilt habe, mal zu überprüfen, was absolut unfassbar ist, was man Einstein oder irgendwelchen anderen als für Zitate zuschreibt in irgendwelchen Bildchen, die man kurz anguckt und sich denkt, oh ja, cool, ja, leite ich mal weiter, like ich, etc. Das ist keine Zemma. Ja? Das ist das Karma of Lying. Und dann begann unsere Diskussion am Küchentisch interessant zu werden, weil dann meine Frau irgendwann sagte, aber manches von dem hört sich ja schon plausibel an. Und was ist eigentlich, wenn man in 10 Jahren feststellt, es war tatsächlich so, es gibt Chemtrails. Ja? Was ist die Antwort darauf von jemand, der Kurs 4 gehört hat? Völlig wurscht. Ja, wenn in 10 Jahren jemand den Nobelpreis dafür kriegt, dass er zu diesem Zeitpunkt nachweist, dass es Chemtrails gegeben hat, ist es für euch heute trotzdem lying, wenn ihr beliebige Verdachtsmomente weiterleitet, teilt etc. Es ändert nichts an dem Karma, was sich heute aufbaut durch das gedankenlose Weiterverbreiten von Informationen, die nicht einer Zemma unterliegen, ja, oder einer Zemma-Prüfung unterliegen, sagen wir es mal so. Deswegen ist dieser Kurs 4 hier ein brutal relevanter, weil wir uns dann natürlich auch gleich fragen können, was beschert uns aus globaler Ebene das Karma des Lügens? Ja, also wie kriegen wir einen Präsidenten, einen Präsidentschaftskandidaten, politische Parteien, die offensichtlich und ungestraft lügen? Ja, wie kriegen wir dieses Karma? Sie sind nicht self-existing. Wir haben sie erzeugt, indem wir nicht zuletzt über soziale Netzwerke gedankenlos milliardenfach jeden Tag Lügen verbreitet haben, weil wir uns nicht daran gehalten haben. Was ist eigentlich eine Zemma? Ja. Und deswegen ist mir so wichtig, das nochmal kurz zu erwähnen, weil in der aktuellen politischen Diskussion, egal ob sie in Amerika stattfindet oder ob sie in Deutschland stattfindet, ja die sozialen Medien eine ganz entscheidende Rolle spielen und das massive Weiterleiten von Informationen, von Lügen, von Gerüchten, von Halbwahrheiten etc. so epidemische Ausmaße angenommen hat, dass es tatsächlich zur politischen Willensbildung beiträgt. Und jeder Einzelne von uns, der sich nicht diese Gedanken macht, auch Teil des Ganzen ist. Wir bauen jede Menge negatives Karma auf, indem wir gedankenlos und ungeprüft Dinge weiterleiten, teilen oder auch nur liken, ja, und sich jemand aufgrund unserer Like-Historie dazu verleiten lässt, durch die Reputation und das Vertrauen, dass er uns zubilligt, das auch zu glauben. Ja. Wir bauen millionenfach negatives Karma auf, indem wir Dinge behaupten, die wir nicht überprüft haben. Und ihr habt eine total gute Anleitung in diesem Kurs, wie ihr das überprüfen könnt und wie ihr feststellen könnt, handelt es sich um eine valid perception oder handelt es sich um ein Gerücht, ein Lied etc. Und nochmal, also der Knackpunkt in der Diskussion gestern Abend, was aber, wenn es sich nachträglich als wahr herausstellt, völlig wurscht. Ja? Das Karma zu dem Zeitpunkt, was ihr pflanzt, wenn ihr euch nicht sicher sein könnt, dass das später mal bewiesen wird, ist ein negatives und ist ein Karma des Lügens und wird Folgen haben, dass ihr in eurer Welt Leute erlebt, Politiker erlebt, Herrscher erlebt, Mächtige erlebt, die lügen, ja? Und die ganz offensichtlich die Unwahrheit sagen. Und wenn ihr das ändern wollt, könnt ihr es nur karmisch ändern. Niemand self-existent ist und dann müsst ihr euer eigenes Verhalten in sozialen Medien und allen Netzwerken und den täglichen Kontakten mal überprüfen und gucken, ist das konform zu dem, was wir hier im Kurs 4 machen. Okay, Klasse 10. Ich fange mal an mit den Homework-Questions, weil die für mich in der Vorbereitung irgendwie ein cooler roter Faden gewesen sind durch diesen Stoff der Klasse 10. Erste Frage, nenne die drei Teile von Master Dharmakirtis wichtigsten Beweis für zukünftige Leben. Der besteht aus drei Teilen. Teil 1, betrachte den Geist einer normalen Person zum Zeitpunkt des Todes. Nummer 2, dieser Geist wird die Grenze zu einem zukünftigen Geist überschreiten. Teil 3, da dieser Geist Begierde besitzt. Das knüpft an das an, was die Brigitte das letzte Mal schon so wunderbar vorweggenommen hat. Der physische Körper stirbt und hört auf zu existieren, aber der Geist geht weiter. Warum eigentlich? Warum hört der Geist nicht auf zu existieren? Ja, die Frage haben wir das letzte Mal unbeantwortet gelassen. Und Meister Dharmakirti beantwortet sie, weil dieser Geist Begierde besitzt, weil er Samen gepflanzt hat, die sich öffnen und dieses Öffnen der Samen eine Fortsetzung des Geistes über den Tode hinaus bedingt. Und deswegen, Meister Dharmakirti sagt, betrachte den Geist einer normalen Person zum Zeitpunkt des Todes, dann wirst du feststellen, dass er nicht endet. Ja? Warum sagt er normale Person? Weil es durchaus sein kann, dass wir eine nicht normale Person, eine erleuchtete Person vor uns finden, die zum Zeitpunkt des Todes den physischen Körper verlässt und aus dem Kreislauf des Leidens Wheel of Life austritt. Da kommen wir dann gleich dazu. Also betrachte den Geist einer normalen Person zum Zeitpunkt des Todes. Nicht gesagter Halbsatz und du wirst sehen, dass er weitergeht. Teil B, dieser Geist wird die Grenze zu einem zukünftigen Geist überschreiten. Und Teil C, die Begründung dafür, da dieser Geist Begierde besitzt. Frage 2 in den Homework Questions. Die angesprochenen Begierden in diesem Beweis beziehen sich auf 2 der 12 Bindeglieder in der Kette der Abhängigkeiten des Lebensrades. Im Englischen sind es die 12 Limbs of Dependent Origination, also diese 12 Glieder in der Kette der abhängigen Entstehung. Nummer 1 ist jetzt in diesem Wheel of Life, wobei ich es nachher nochmal insgesamt durchgehe. Kannst du schon mal zeigen. Ist im Prinzip die... die 8-Uhr-Position. Und die 8-Uhr-Position ist, also im Uhrzeigerverständnis, 8-Uhr-Position, Bindeglied Nummer 8, Verlangen repräsentiert durch einen feiernden Mann. Also im Englischen Desire. So, die Sei hat drei Arten, die kommen in der Frage 3, gehen wir gleich durch. Und Nummer 2 ist das Bindeglied Nummer 9, also auf der 9-Uhr-Position. Da seht ihr zwei Affen in einem Baum sitzen. Und das ist das Bindeglied Nummer 9, nämlich Habgier, englisch Greed, repräsentiert durch einen Affen, der nach dem Obst greift. Ein Affe vermutlich deswegen, weil man andeuten will, dass es sich um ein so tief verwurzeltes, instinktives Gefühl hat, was wir kaum kontrollieren können und deswegen durch einen Affen und nicht durch einen Menschen abgebildet. So, dann, gehen wir nochmal in die Tiefe. Also benenne und beschreibe die drei Arten des achten Bindegliedes in der Kette der Abhängigkeiten des Lebensrades. Nummer 1, sehnsüchtiges Verlangen, ein Gefühl von Verlangen, bei dem du wünschst, auf eine ignorante Art und Weise ein attraktives Objekt nicht zu verlieren. Englisch Desire. Und ganz wichtig ist hier die ignorante Art und Weise, also auf Englisch Ignorant Desire. Ja. Ignorant Desire heißt, ich wünsche mir unbedingt eine Sache, Sex, Geld, Macht, Reichtum, Autos, Schuhe, Schokoladeneis etc. Und zwar auf eine ignorante Weise, indem ich ignoranterweise davon ausgehe, dass wenn ich dieses Bedürfnis erfülle, ich dann glücklich bin, und dann mein Verlangen endet. Ja, das ist das Ignorant an der Sache. Der Buddha selbst hat ja erkannt, dass in der reinen Askese kein Weg der spirituellen Erleuchtung möglich ist. Deswegen heißt Ignorant Desire nicht der Verzicht auf Desire. Also das heißt nicht, dass ich nicht Freude empfinden könnte an schönen Dingen, Freude an einem schönen Essen, Freude an einer tollen Liebesnacht, Freude an einem schicken Auto, Freude an einem tollen Urlaub. Ja. Also das kann ich empfinden, sollte ich auch empfinden, weil Happiness, also Glück zu empfinden, eines der höchsten Ziele auf unserem spirituellen Weg ist. Aber ich sollte mich verabschieden von dem Ignorant Desire, also von dem ignoranten Part dieser Hoffnung, der darin begründet ist, dass mir das Desire endgültig endet, das Verlangen endgültig endet, ich für alle Zeiten einen Glückszustand erreiche, wenn ich denn nur dieses bestimmte Objekt erlange. Und wir wissen alle, wie das ist. Ja. Also wir kriegen ein neues Auto, vielleicht haben wir das Glück, einen Firmenwagen zu kriegen und wir fiebern vor der Auslieferung, fiebern wir wochenlang diesem Firmenwagen entgegen und dann freuen wir uns irrsinnig, ja, dass wir in diesem Auto sitzen und wir denken, jetzt alles gut, ja, mit diesem Auto haben wir all unsere Mobilitätsbedürfnisse erfüllt und es braucht auch nur total wenig Sprit und ich kriege den Bass auf die Rücksitzbank und ich kann alles umklappen und ich kann trotzdem noch einen Beifahrer und den Bass mitnehmen, das ist alles wunderbar, ja, denken wir uns. Und dann irgendwie so nach einem Jahr, ja, wollen wir auf einmal einen Bass und ein Schlagzeug transportieren und dann ist dieses Auto auf einmal scheinbar geschrumpft auf seine halbe Größe, weil das Schlagzeug nicht mehr reinpasst. Und dann denken wir uns, Menschen, Kombi, oh, ein bisschen mehr Platz wäre schon irgendwie auch cool. Und dann fangen wir heimlich wieder an, ohne dass einer sieht, Autoprospekte zu schmökern. Und irgendwann, Jahre später, denken wir uns, jetzt ist aber diese alte Karre endgültig durch, ja, und dann muss es eben ein Kombi sein. Und dieses selbe Auto, was uns beim Abholen vom Händler ein unglaubliches Glücksgefühl beschert hat, bereitet uns dann ein unglaubliches Glücksgefühl, wenn wir es endlich dem Nächsten weiterverkauft haben und es weg ist, damit der Weg frei ist für den Kombi, in dem dann irgendwie der Bass und das Schlagzeug reinpasst. Das ist Ignorant Desire, ja, sich aber an einem tollen Auto zu freuen oder an einem schicken Essen und es zu genießen, in dem Moment, in dem wir es genießen und nicht daran die Erwartung zu knüpfen, dass das eine dauerhafte Happiness auslösen würde, das ist eine normale Form von Desire und die dürfen wir und sollen wir haben und dürfen und sollten wir kultivieren. Das zweite ängstliches Verlangen, ein Gefühl von Verlangen, bei dem du wünschst, auf eine ignorante Art und Weise ein unangenehmes Objekt zu vermeiden. Das ist relativ verklausuliert ausgedrückt, mit einem Wort zusammengefasst, Aversion. Ja, also ignorant disliking heißt es im Englischen, also ignorantes Ablehnen. Und das bedeutet, die ignorante Wahrnehmung, ich sei glücklich, wenn irgendein bestimmter Zustand aufhört. Ja, also wenn meine keifende, pubertierende Tochter nicht mehr keift, dann wäre ich glücklich. Ja, wenn die Krankheit, die mich befallen hat, vorbei ist, dann bin ich endgültig glücklich. Wenn mein irritating Boss, mein nervender Chef irgendwie aufhört, mich anzuschreien, dann bin ich glücklich. Also die irritating, die Meinung, wenn irgendein Zustand, den ich jetzt als verletzend, belastend etc. empfinde, aufhört, dann sei ich glücklich. Also ignorant disliking oder aversion ist im Prinzip der zweite. C, Verlangen nach Leben, ein Gefühl von Verlangen, bei dem du wünschst, auf eine ignorante Art und Weise, dass das Ich weiterhin existiert. Dies tritt zum Zeitpunkt des Todes auf, wenn dich die Angst packt, dass dein Sein aufhört. Ja, also das ist eine Unterform von Desire, was im Prinzip die Angst ist, die wir alle, in die wir uns alle gut rein empfinden können, wenn wir in unserem jetzigen unerwachten Zustand darüber nachdenken, wie sich ein Tod denn anfühlt. Und in der Death Meditation tun wir das ja des Öfteren. Und dieses Unbehagen, was da hochkommt, das ist jetzt irgendwie mit dem Ich und der Consciousness und all dem, was wir glauben, ignoranterweise unser Selbst ausmacht, gleich vorbei sein könnte. Und das Anhaften und das Festhalten an diesem self-existing, illusionären Konzept des Ichs ist im Prinzip der dritte Punkt in diesem achten Bindeglied der Kette der Abhängigkeiten des Lebensrades. Jetzt gehen wir noch eine Ecke tiefer, weil dieser letzte, nämlich wie interagiere ich mit meinem Gefühl von selbst, ist nochmal unterteilt in vier unterschiedliche Arten. Die werden in Frage 4 abgefragt. Also Frage 4. Der Schlüssel zum Verständnis, warum Verlangen dein bestehendes Karma zum Zeitpunkt des Todes auslöst, ist, wie es sich auf dein Selbst konzentriert. Beschreibe die vier Arten, das Selbst wahrzunehmen und erkläre, welche Art dieses Karma auslöst. Ja? Diese vier Arten sind 1. Die Konzentration auf dich selbst oder dein Ich in einer normalen Art, ohne über deine wahre Natur nachzudenken oder diese zu überprüfen. Dieser Zustand ist eine gültige Wahrnehmung und löst dieses Karma nicht aus. Das ist jetzt auf den ersten Blick ein bisschen schwer, weil es scheinbar im Widerspruch zu sein scheint mit dem, was wir bisher diskutiert haben. Nämlich, wenn ich ganz normal über mich nachdenke, ohne großartig Konzepte von mir selbst zu haben und diese auch nicht groß hinterfrage, dann löse ich dieses Karma nicht aus. Also dieses Karma an meinem illusionären Selbst festzuhalten. Das ist leider uns allen, uns 21, total versperrt, ja, dieser Weg. Das wäre sowas wie eine spirituelle Variante von Rousseaus edlem Wilden, ja, also so dem ursprünglichen Menschen, der mit keinem Konzept und keiner so Philosophie in Kontakt getreten ist und deswegen noch nichts von Emptiness, noch nichts von Self-Existence etc. gehört hat. Der könnte das schaffen, ihr alle nicht, ja, also insofern. Das ist ein Pfad, der uns schon verschlossen ist, weil wir nicht mehr aufgrund unserer Ausbildung in der Lage sind, so unverbraucht, im positiven Sinne naiv, über uns selbst nachzudenken und uns selbst wahrzunehmen. Zweitens, also B, dieser Antwort auf Frage 4, du siehst dich selbst als unabhängig existierend, oder als eine eigene Natur besitzend oder aus dir selbst herauskommen und glaubst, was du siehst. Dies ist ein irriger Zustand des Geistes, der das genannte Karma auslöst. Also, ich halte mich für self-existent, ich halte mein Ich für self-existent, ich halte meine eigene Natur für self-existent und ich glaube an das, was ich an der Stelle wahrnehme. In Klammer auf, wieder besseres Wissen, Klammer zu, obwohl ich eigentlich mehr weiß darüber. Das würde dieses Karma auslösen. Das heißt, ich bin informiert über Emptiness, ich kenne mich aus, ich habe die Teachings gehört, ich habe Kurs 4 gehört und vielleicht Kurs 5 und Kurs 6. Trotzdem sehe ich mich selbst als self-existent an, glaube das auch und erzeuge dieses Karma. Das klingt so abstrakt, aber passiert uns allen natürlich 100.000 Mal am Tag. Das ist der Grund für unsere weiteren Wiedergeburten. Jeder von uns hat was über Emptiness gehört, jeder weiß was von Self-Existence, jeder hat sich mit Karma beschäftigt, jeder hat sich mit Seeds gehört. Jeder von uns in dieser Runde saß 47 Mal in Vorträgen von Geshe-la und hat den Stift gehört und weiß was über Emptiness. Aber wenn wir dann am nächsten Tag wieder ins Büro kommen und in dem Irritating Boss begegnen, dann halten wir den und uns auf einmal für self-existent und vergessen ja, in dieser Situation all das, was wir gelernt haben. Das ist im Prinzip die Situation in der Variante B. Wir wüssten es eigentlich besser, ja, aber sehen uns als self-existent und glauben das. Meistens tun wir das nicht durchgehend, sondern meistens tun wir das für einen bestimmten Zeitraum, so lange, bis wir uns wieder im Griff haben und so lange, bis wir wieder irgendwie uns an unsere Teachings erinnern und dann wieder uns an das Illusionary Self, das gar nicht existierende Selbst klammern. Nummer C, du siehst dich als unabhängig existierend, aber du glaubst nicht, was du siehst, da du die Leerheit vorher direkt erfahren hast. Ja, also, du hattest eine Direct Perception of Emptiness, eine direkte Erfahrung der Leerheit, deswegen weißt du, dass du nicht self-existent bist. Wenn die Direct Perception of Emptiness, also die direkte Erfahrung der Leerheit in ihrer unmittelbaren Phase vorbei ist, fällst du wieder zurück in einen Zustand, in dem du dich selbst wieder als self-existent, als aus dich, als unabhängig existierend siehst, aber es nicht mehr glaubst, weil du ja jetzt geimpft bist mit einem mit einer Direct Perception of Emptiness und schon einmal in diesem Moment der Direct Perception of Emptiness, der vermittelten, wie heißt das, direkten Erfahrung der Leerheit, ich fremdel echt mit dem Deutsch an der Stelle, es tut mir leid, weil ich die hatte und deswegen quasi eigentlich immun bin, ja, dagegen das zu glauben, was ich sehe und wahrnehme, nämlich mich als self-existent zu sehen. Wenn diese Person stirbt, so heißt es in der Antwort Teil C, ohne die angeborene Gewohnheit, Dinge als unabhängig existierend zu sehen, zu beseitigen, dann wird dieses angesprochene Karma immer noch ausgelöst. Das ist im Übrigen der Grund, warum man eine Wiedergeburt nicht verhindert durch das Erreichen des Pfades des Sehens, also Path of Seeing, oder die direkte Erfahrung der Leerheit, ist gleich Direct Perception of Emptiness. Ja, also die Direct Perception of Emptiness verhindert nicht, dass dieses Karma entsteht, wenn auch natürlich in einer schwächeren Form, als wir das in der Variante B gehabt haben, weswegen Geshe-la im Zusammenhang mit der Direct Perception of Emptiness immer davon spricht, dass er dann noch maximal 7 oder in anderen Varianten maximal 16 Leben hat und nicht mehr 3 Millionen vor sich, weil natürlich in der Variante C die Samen, die entstehen durch das Festhalten an der Self-Existence, schwächer sind als in Variante B. Variante D, ja, das Optimum, ja, also die Musterlösung in dieser Aufgabe, weder sich selbst als unabhängig existierend sehen, noch zu glauben, dass man es ist, Dies bezieht sich auf eine Person, die selbst die angeborene Neigung, diese Dinge als unabhängig existierend zu sehen, beseitigt hat. In diesem Fall löst das dann dieses Karma nicht aus. Ja? Also, wenn ich in der Lage bin, Emptiness, Leerheit zu sehen, zu erkennen, zu verstehen, wenn ich so weit verwirklicht bin, dass ich mich selbst nicht mehr als self-existent wahrnehme, sondern dass ich die dependent origination, die abhängige Entstehung wirklich verinnerlicht habe und wenn ich auch nicht mehr daran glaube, auch nicht in Resten, dass es eine Form von self-existent gibt, dann wird dieses Karma nicht ausgelöst und dann bin ich auf Deutsch gesagt aus dem Schneider. Also das heißt, Variante A und Variante D lösen dieses Karma nicht aus und verhindern eine Wiedergeburt im Kreislauf des Leidens. Variante B und Variante C lösen es aus. Variante A ist uns versperrt, weil dazu wissen wir zu viel. Insofern können wir uns nicht mehr in die Position des rousseauschen, edlen Wilden in spiritueller Tradition begeben, der so ganz natürlich in einer normalen Art sein Ich wahrnimmt, ohne sich dabei Böses zu denken. Das heißt, uns allen bleibt nur Pfad D, ja, Emptiness verstehen, Self-Existence überwinden und das Anhaften an das illusionäre eigene Selbst zu überwinden. Das war die Homework. Es ist eine schwierige Homework und auch eine lange, ja, weil es sich über drei Seiten hinzieht mit vielen Unterscheidungen, aber es ist eine wichtige, weil es jetzt nicht irgendwelches Faktenwissen abfragt, von wann bis wann hat Meister Damakirti gelebt, was ihr irgendwie nach einer Klasse vergessen habt, sondern weil es schon in einer Weise eine Essenz dieses ganzen Kurses der Beweis für künftige Leben darstellt und es sich deswegen sehr lohnt, diese Homework auch tatsächlich zu machen und sie ernst zu nehmen. Jetzt gucken wir noch mal einmal kurz in die Notes, was wir vergessen haben und wie wir noch mal in das Wheel of Life durchgehen. Das Wheel of Life und der Kreislauf des Lebens ist ja einer der archetypischen buddhistischen Darstellungen, die im Prinzip die ganze Lehre in diesem einen Bild subsumieren. Und wir hatten jetzt 8, 9 diskutiert und in den Notes dieser Klasse sind auch noch die anderen Stufen erklärt. Es beginnt im Prinzip mit dem Teil Nummer 2, also in Uhrzeit gesehen 14 Uhr, in dem inneren Kreis, nein, in dem äußeren Kreis, Entschuldigung, in dem ihr auf der 2-Uhr-Position in dem äußeren Kreis jemand seht, der töpfert, ja, also der quasi aus Lehm Dinge erschafft und Töpfe erzeugt. Das ist die sinnbildliche Darstellung davon, Karma zu erzeugen, also Karma aufzubauen, das wir während unseres Lebens erzeugen und dieses Karma muss dann reifen, bevor wir das entsprechende Ergebnis erhalten. Der nächste Schritt, der in den Teachings genannt wird, ist in dem äußeren Kreis links unten, also auf der 19-Uhr-Position oder der 7-Uhr-Position, ein Mann mit einem Pfeil im Auge und das steht für Gefühl und Empfindung. Ja, also hier, Gefühl und Empfindung. Dann kommen die wir in den Homeworks schon gemacht haben, nämlich Nummer 8, also in dem äußeren Kreis, die Uhrzeitposition 8 Uhr oder 20 Uhr, nämlich das Verlangen, also Desire, darüber hatten wir ausgiebig gesprochen. Und danach seht ihr nochmal diese 9 Uhr, 21 Uhr Darstellung von dem Affen, der nach Obst greift und Habgier symbolisieren soll. Bindeglied Nummer 10, also 10 Uhr, 22 Uhr, 1 höher. Schwangere Frau bzw. Mann und Frau liegen beisammen. Und das wird manchmal mit Werden, mit Existenz übersetzt, also sehr reifes Karma, das zu einer Wiedergeburt führen kann. Und das ist quasi das plötzlich dann wirksame gewordene Karma des Bindeglieds Nummer 2, wo ich also durch Töpfern symbolisiert Karma aufgebaut habe, was dann reift, in den Unterlagen steht, wie der Auslöser einer Bombe. Also ich bin ganz kurz davor, dass dieses Karma zu einer neuen Existenz führt. Bindeglied Nummer 11 auf der 11 Uhr Position ist dann die gebärende Frau. Das Karma ist gereift und verursacht ein Ergebnis und das passiert eben nicht nach 2, da es Verlangen und Habgier noch als Auslöser braucht. Bindeglied Nummer 12 ist dann Alter und Tod. Ja, und das ist quasi auf der 12 Uhr Position. Ja, stimmt. Tja, das ist Alter und Tod.
Alter und Tod ist normalerweise hinten dem im Krückstück.
Ja, aber es sollte doch der mit dem Pfeil sein.
Welche Nummer?
Sollte Nummer 12 sein. Nummer 2 ist Thron. Okay, ich glaube, das Wheel of Life, was ich mir rausgesucht habe, ich habe das nur in den ersten 2 Positionen überprüft, ist in seiner Anordnung nicht kompatibel zu der Nummerierung in den Teachings. Es passt zwar in 8 und 9, aber es passt nicht in 11 und 12. Okay. Wir suchen euch ein anderes. Die Brigitte guckt mal. Also heißt, nachdem ein karmischer Samen gelegt wurde, durch das Töpfern symbolisiert, muss er reifen, bevor man das Ergebnis erfahren kann. Und Bindeglied Nummer 8 und 9 bringen das Karma zum Reifen, sodass sich ein Ergebnis entwickeln kann. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz und der knüpft an das an, was die Brigitte das letzte Mal schon gesagt hat. Wenn du keine Begierde zum Zeitpunkt des Todes im Geist hast, wird früheres Karma nicht ausgelöst und du wirst kein leidvolles Erlebnis haben. Deswegen ist die unmittelbare Phase des Todes so wichtig, weil die karmischen Samen, die wir in den letzten Momenten unseres Lebens sammeln, natürlich sehr dominant sind in der Frage, welche Samen dann tatsächlich reifen und was dann tatsächlich passiert. Deswegen ist die Phase des physischen Todes in allen spirituellen Traditionen, aber natürlich auch in der buddhistischen Welt eine ganz, ganz wichtige. Die Brigitte hat das letzte Mal schon gesagt, wenn ich im Zeitpunkt meines Todes frei von unmittelbarem Verlangen bin, was sich aus der Situation des Sterbens ergibt, also wenn ich quasi durstig bin, wenn mir zu kalt oder zu warm ist, wenn es vielleicht zu hell ist in diesem Zimmer, weil ich sehr empfindlich geworden bin durch Licht, wenn es mir vielleicht zu laut ist, weil die ganze Familie Abschied nehmen will und irgendwie 1000 Leute durchs Haus trampeln, dann sind das alles Empfindungen, die im Zeitpunkt des Todes unter Umständen schwierig sind, weil sie entweder Aversion symbolisieren oder weil sie Desire symbolisieren. Deswegen, wann immer ihr die große Ehre oder die große Aufgabe habt, einen sterbenden Menschen zu begleiten in seinen letzten Lebensstunden, solltet ihr darauf achten, und das hat die Brigitte das letzte Mal angesprochen, dass er keine aktiven Desires und keine aktiven Aversions hat, die sich allein aus der physischen Situation entwickeln, in der er sich gerade befindet. Das kann bei Leuten, die einen Krebstod sterben oder anderes, auch eine korrekt eingestellte Medikation und Versorgung mit Schmerzmitteln sein. Ja, da natürlich Schmerzen im Zeitpunkt des Todes jetzt auch eine Aversion und im Prinzip eine negative Form von Desire auslösen. In diesem Zusammenhang ist mir noch was wichtig, was ich von meinem Lehrer gelernt habe, was nicht in den Unterlagen steht. Ich gebe es wahr, so wie er es weitergegeben hat. Also Lama Mahut hat mir gesagt, ich gebe euch das weiter. Ich habe selber keine wirkliche Erfahrung darin, ob es stimmt, aber ich habe es den alten Schriften entnommen und ich gebe es euch weiter mit der Einschränkung, dass ich es selber nicht überprüfen konnte und nicht weiß, was es stimmt, ob es wirklich stimmt. Lama Mahut sagte, es dauert natürlich noch eine bestimmte Zeit, bis nach dem physischen Tode des Körpers der Geist diesen Körper verlässt, ja, und dann in das Bardo eintritt. Und diese Phase kann Minuten dauern, sie kann einige Stunden dauern und sie kann im Extremfall bis zu 48 Stunden oder 2 Tage dauern, ist das, was Lama Mahut uns mit auf den Weg gegeben hat. Deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, dass Leute, die sterben, nicht sofort, nachdem sie die Augen geschlossen haben, ins Glühfach gelangen bei minus 20 Grad, weil selbst wenn sie im westlichen Verständnis keine Hirnströme mehr haben, der Geist nach wie vor zu Empfindungen fähig ist in einem spirituell-buddhistischen Verständnis und dann beispielsweise zu dem Schluss kommen könnte, scheiß kalt hier, ja, ich wünsche es mir warm, und dann schwupp in einer heißen Hölle landet, ja, weil er sich so sehr nach Wärme gesehnt hat. Oder umgekehrt, ja, ihr müsst darauf achten, dass jemand, den ihr beim Sterben begleitet, nicht irgendwie 2 Stunden, nachdem er die Augen geschlossen hat, im Krematorium landet, ja, weil natürlich die Einäscherung im Zweifel genau das andere bewirkt, nämlich ein unangenehmes Gefühl der sehr großen Hitze und das Sehnen nach Kälte und deswegen das Landen in einer der Cold Hills. Das hat Lama Mahut mir auf den Weg mitgegeben, es so weiterzugeben, wie ich es jetzt getan habe. Ich glaube, das Thema Kühlung ist ein größeres Problem als das Thema Krematorium. Das passiert in den allerwenigsten Fällen irgendwie kurz nach dem Tod. Aber das Thema Kühlung in einem super rationell durchorganisierten Krankenhausalltag kann schon passieren. Ja? Also, man hat eine halbe Stunde, sich irgendwie von dem zu verabschieden, dann verlässt man das Krankenzimmer und dann schieben die den in die Kühlung mit minus 20 Grad. Da sollten wir als Angehörige, wenn wir die Chance haben, jemanden zu begleiten im Sterben, sollten wir darauf achten, dass das tatsächlich nicht passiert. Sondern dass man mal mindestens noch, wie man es früher ja gemacht hat, ja, in alten Traditionen, die Toten aufbahrt und irgendeine Möglichkeit findet, dass er mal mindestens 24 Stunden aufgebahrt bleibt, vielleicht auch für Verwandte, die sich verabschieden wollen und eben nicht dann gleich, ich sag mal, in die Kühlung kommt oder in den weiteren Prozess geht. Also das heißt, im Zeitpunkt des Todes ist es wichtig, es sind 3 Dinge wichtig. Das erste ist, dafür zu sorgen, dass unmittelbar kein Desire und keine Aversion auftritt durch die Begleitumstände des Sterbens. Ja, Punkt 1. Punkt 2, dass nach dem biologischen Tod des physischen Körpers eine Zeit verstreicht, die der Geist braucht, um den Körper zu verlassen. Und Punkt 3 hat die Brigitte das letzte Mal auch schon angesprochen, Confession, ja, also dass man mit einem so unbeschwerten Geist wie irgend möglich diese Erde verlässt. Ja. Das sind ja auch in anderen spirituellen Traditionen wie in unserer christlichen Herkunftsreligion die Sterbesakramente, ja, die seit Jahrhunderten in dieser Kirche völlig selbstverständlich war, dass der Pfarrer dem Sterbenden die letzte Ölung gibt und die Sterbesakramente abnimmt und die letzte Beichte abnimmt, in denen er wirklich alles loslassen kann, was er an Groll gegen Verwandte, an dunklen Geheimnissen, an unerfüllten Leidenschaften und so weiter hat und es in dem Augenblick loslassen kann. Diese Rolle des Pfarrers, der die Sterbesakramente gibt, die kommt in der modernen Welt in vielen Fällen euch zu, weil es einfach wahnsinnig viele Leute gibt, die nicht mehr so in einen kirchlichen Betrieb eingebunden sind, als dass es jemand gäbe, ja, der den katholischen Pfarrer ruft und die Sterbesakramente gibt. Ja, gibt es einfach nicht mehr. Und deswegen seid ihr diejenigen, die hier am Totenbett sitzt, ja, die in diese Rolle des Pfarrers schlüpfen und die dann dem Sterbenden dabei unterstützen, mit einem möglichst reinen Geist zu sterben. Und Geschler hat gesagt, natürlich wird das nicht funktionieren, wenn ich mich jetzt plötzlich in die Rolle des Pfarrers schwinge und sage, wir machen jetzt die letzte Beichte, ja, sondern ich muss das natürlich subtiler machen. Ja. Und Geschler hat gesagt, ich muss Leute ermuntern, von den guten Dingen zu sprechen, die sie im Leben erreicht haben, also dass sie im Prinzip mit einer Mini-Coffee-Meditation gehen und sich nochmal die guten Dinge ins Leben zurückrufen, und ich muss ihnen den Raum geben, in dem ich Anekdoten anspreche oder Vergangenes anspreche, in dem sie sich ermutigt fühlen, die Dinge loszuwerden, die sie vielleicht noch loswerden wollen, bevor sie tatsächlich dann diese Erde verlassen. Nein, bevor ihr Körper diese Erde verlässt, um im Sinne des Kurses präzise zu argumentieren. Gut, das wäre die Klasse 10 gewesen. Ich entschuldige mich für die leichte Irritation der Illustration. Und
eine Frage von Uli. Wenn der Katholik sein Leben überdenkt und alle positiven wie negativen, Moment, das rutscht, Dinge ins Gedächtnis zurückruft, ist das denn dann nicht auch verhindernd?
Es ist verhindernd im Sinne der, also im Sinne unserer Anhaftung an das Selbstfrage wird es zu einer Wiedergeburt führen, ja, weil es natürlich in dieser Form einen Glauben an ein Self-Existent Self repräsentiert. Ja. Aber es wird die Umstände dieser Wiedergeburt natürlich positiv beeinflussen und uns im Sinne dieses Lam-Rim-Kurses, den jetzt Marianne und Brigitte gerade hören durften, die Wahrscheinlichkeit verringern, in einem der Höllenbereiche oder als Tier wiedergeboren zu werden. Also es wird uns generell in einen positiveren Wahrscheinlichkeitsraum der nächsten Wiedergeburt befördern, wenn wir die Dinge beachten, die ich gerade skizziert habe. Der rein erleuchtete, zu 99,8 verwirklichte Buddhist, also ihr, wird das alles nicht brauchen. Der muss sich vorher nochmal Frage 3 und 4 der Homework ins Gedächtnis rufen und die allerletzte Anhaftung an den Glauben an eine Self-Existence in tiefer Meditation im Sterbeprozess loswerden. Der braucht dann aber keine Confession mehr, dass er irgendwie noch eine offene Rechnung mit der Schwiegermutter hat, weil die hat er zu Lebzeiten, glaube ich, hoffentlich gelöst. Danke.
Kann ich dazu noch mal was fragen, bevor wir zu Ulrich?
Ich habe dich jetzt
Frage kommen, weil meinen da anhakt.
Also ich habe dich akustisch nicht verstanden. Würdest du es nochmal?
Ich versuch's mal. Ich würde gern fragen, wo denn die Gerechtigkeit bleibt, wenn ich in einem Moment, wir haben doch gesagt, das Karma schießt mich ins nächste Leben.
Ja.
Aber hier habe ich in einer Minute irgendwie keine Begierde und ich komme nicht in eine niedrige Wiedergeburt. Ich verstehe nicht, wie das, also das halte ich dann für nicht wahrscheinlich, weil selbst jemand mit DPI da nochmal durch muss. Also ich verstehe nicht, wie diese eine Sache komplett alles aufheben kann, was wir bisher gelernt haben.
Also ich weiß auch nicht, ob ich das sagen wollte, ja, dass es grundsätzlich alles aufhebt. Was ich sagen wollte, ist, dass die letzten Momente des physischen, des Lebens des physischen Körpers eine sehr große Bedeutung haben, weil die letzten Prägungen des Geistes vor dem Hinübergehen in den nächsten Geist, im nächsten Körper prägend sind für die Art der Wiedergeburt, die ich nehme. Wenn ich ein Serienmörder war und 47 Menschen umgebracht habe und es am Sterbebett konfesse und mich zum ersten Mal damit beschäftige, dann wird es nicht alle negativen Samen, die dort angefallen sind, eliminieren in diesem einen Moment. Aber es wird trotzdem vielleicht dann bedeuten, dass ich nicht 47 Leben in einem Höllenbereich habe, sondern nur 43. Und die Brigitte?
Darf ich was dazu sagen? Ich habe die gleiche Frage in Mexiko gestellt. Und die Antwort darauf war, wenn du es wirklich schaffst, kann es sein, dass du sozusagen das Ticket rausziehst. Aber die Wahrscheinlichkeit in diesem Moment, wenn du ein Leben voller Begierde gelebt hast und nicht daran gearbeitet hast, zum Zeitpunkt des Todes zu haben, ist sehr, sehr gering. Also insofern ist es doch praktisch sozusagen eine Form von Gerechtigkeit.
Darf ich da auch noch was dazu sagen? Wir haben ja viele Todesmeditationen jetzt schon gemacht und wenn man sich überlegt, was für Prozesse man da durchläuft, an Angst und Horror und Panik und absolutem Chaos, dann denke ich, ist es auch sehr, sehr schwer, dort überhaupt noch einen klaren Gedanken zu fassen und geschweige denn, sich an die positiven und an die wahre Welt sich zu erinnern.
Der beste Test ist wahrscheinlich, sich wirklich auf den Balkon zu stellen, an die Kante zu stellen und überleg dir, ob du dann an deinem Leben hängst. Hast einen guten Test, jetzt, wie sehr deine Gier an und dein Verlangen nach deinem eigenen Leben noch da ist.
Da würde ich jetzt in die Rolle des MTV-Moderators springen, der sagt, don't try this at home, kids. Hier sind professionelle Stuntfrauen im Werk. Nicht ausprobieren.
Ja, aber ich finde, es ist ein einfacher Test, um festzustellen, wie sehr. Nur an die Kante hingehen, ja. Nicht springen, ja. Nur runtergucken.
Es reicht auch, wenn ich mir das in tiefer Meditation vorstelle. Es reicht eigentlich auch. Gut. Gibt es weitere Fragen?
Ulrike hatte noch eine gestellt zu allgemein zu den 10 Proofs, die wir in den letzten Klassen gemacht haben, zum Unterschied, was ist die Basis, was ist der Course und was ist, was war die dritte Variante? Comes from something. Aber ich denke, das wäre eine wunderbare Frage für die Review-Klasse.
Holger, kannst du nochmal die 3 Punkte erwähnen, die du erwähnt hast, was man machen soll, wenn man einen Sterbenden begleitet? Ich habe den zweiten nicht mitbekommen.
Die 3 Punkte waren das, was die Brigitte das letzte Mal angesprochen hat. Ich stelle bei dem Sterbenden sicher, dass er aus den Umständen, unter denen er sich befindet, wo er liegt, wo er sich aufhält und so weiter, kein Desire hat oder keine Aversion. Also will heißen, dass es ihm nicht zu leise, zu laut, zu hell, zu dunkel, zu warm, zu kalt, zu durstig, zu satt etc. ist. Also dass die Grundbedürfnisse, die ich wahrnehme als Begleiter dieses Sterbenden, für den Sterbenden so angenehm sind, dass er im Moment seines Todes wenig davon verspürt. Ja? Das ist der erste, also quasi alle Desires und Aversions, die aus der unmittelbaren Situation des Sterbens heraus entstehen könnten, möglichst zu mildern. Ja? Punkt 1. Punkt 2 war, die Rolle des Priesters einzunehmen, den es heute in so vielen Fällen nicht mehr gibt, und zur Verfügung zu stehen für die Sterbesakramente, die letzte Ölung, die Last Confession in einem übertragenen spirituellen Sinne, also ansprechbar zu sein für Dinge, die jemand loswerden wollen, und in den vielleicht noch stattfindenden Gesprächen in den letzten Tagen oder Stunden vor dem Tod durch geschickte Gesprächsführung zu versuchen, denjenigen nochmal zu ermutigen, die positiven Dinge und die guten Dinge, die er getan hat in seinem Leben, zu reviewen, sich in Erinnerung zu rufen und deswegen dieses Karma zu stärken, weil es dann in den Erinnerungsraum eintritt, der die Last Moments of Consciousness vor dem Sterben des physischen Körpers ausmacht und der deswegen dann die Art und Weise, wie dieser Geist im Bardo in die nächste Existenz geworfen wird, ein Stückchen günstig beeinflusst. Ja, um auf die Frage von der Eva nochmal zu antworten, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein 100%iger Turnaround wird, durch das, was ich in den letzten 2 Stunden mache, die ist real und logisch da, aber sie ist sehr gering, und das wahrscheinliche Szenario ist, dass ich es einfach positiv begleite, was da passiert.
Selbst wenn ich den Turnaround mache, habe ich das
Karma. Ja, genau. Und Brigitte fügt noch an, selbst wenn mir der Turnaround gelingt, dann habe ich das Karma dafür gehabt und muss dafür die Samen bereits angelegt haben, damit sie in dem Moment reifen können. So, und der dritte Punkt war, ich muss anerkennen, dass es ein Time Gap gibt zwischen dem, was wir in der westlichen Medizin als letzten Atemzug betrachten, also als biologischen Tod des physischen Körpers, den wir haben, und dem Moment, wo der Geist diesen Körper verlässt. Und deswegen, so Lama Marut und ähnlich von Geshe-la mir übermittelt, ist es wichtig, darauf zu achten, dass der Körper, den wir vor Tod halten, nicht sofort verbrannt oder gekühlt oder sonst irgendwie weggeschafft wird, ja, sondern die gute alte bayerische Tradition, den Toten noch 2 Tage aufzubahren in der Wohnstube, damals aus logistischer Notwendigkeit, weil die Verwandten so lange gebraucht haben, um anzureisen, ja. Diese Tradition muss ich wieder aufleben lassen, muss eine Sterbesituation schaffen, im Hospiz, im Krankenhaus, zu Hause und so weiter, wo ich den dann Gestorbenen mal mindestens 24 Stunden aufbahre, ja, mich im Zweifel auch durchsetze gegen Krankenhausverwaltungen oder Bestattungsinstitute etc., um sicherzustellen, dass der Geist Zeit hat, den Körper zu verlassen. Was Lama Marut mir auch noch mit auf den Weg gegeben hat, ist, es gibt quasi so einen Notfallkniff, also wenn ich überhaupt keinen Einfluss nehmen kann, weil mir 6 muskulöse Krankenpfleger diesen Leichnam entreißen, um ihn in die Kühlung zu bringen, dann kann ich entweder einen leichten Schlag auf den Kopf ausüben, oder ich kann, sofern vorhanden, an den Haaren ziehen an diesem Punkt, kurz und ruckartig, weil das auch ein Mittel ist, das dann den Geist, der sich noch in Verbindung mit diesem Körper befindet, dazu ermutigt, diesen Körper zu verlassen. Was waren die 3 Dinge?
Gibt dazu auch ein 4- oder 5-seitiges Papier, wenn euch das interessiert, weil ihr gerade einen akuten Fall habt, schreibt mal bitte eine E-Mail, dann schicke ich euch das. Da sind all diese Punkte sehr schön gelistet.
Sehr schön. Gut, dann vielen Dank, ihr Lieben, für die Geduld heute und Marianne geleitet uns noch durch die Prayers.
Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe alles dir nach. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.